Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Das Performance-Kollektiv Signa entführt sein Publikum für viele Stunden in immersive Welten. Die Gruppe ist damit längst legendär geworden. Jetzt gibt es in Hamburg eine neue Produktion. Und wir sprechen mit Signa-Performer Andreas Schneiders darüber, wie es sich anfühlt, gemeinsam mit dem Publikum in Extremsituationen Grenzen zu überschreiten. Außerdem schauen wir uns an, wie sich der Zirkus für die Zukunft stark macht, indem er nämlich sich immer mehr den Formen des Theaters annähert. Seit das in Kopenhagen gegründete Kollektiv Signa 2007 in Köln ein ganzes Dorf errichtete, in dem sich das Publikum bis zu 72 Stunden lang aufhalten konnte, ist es auch in Deutschland Legende. Unter der Leitung von Signa und Arthur Köstler sind seitdem zahlreiche unvergleichliche Aufführungen entstanden. Bei Signa werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in penibel konstruierte Welten geführt, wo sie selbst über viele Stunden zu Spielern werden, wo es grenzüberschreitende Begegnungen und Auseinandersetzungen mit den Performern gibt, in nachgebauten Ämtern, Vergnügungstempeln, Elendsunterkünften. Eingeladen vom Schauspielhaus Hamburg präsentiert Signa ab nächster Woche eine neue Produktion, Die Ruhe. Mit einem der Stammperformer von Signa habe ich vor unserer Sendung sprechen können, mit Andreas Schneiders. Ihn habe ich erst einmal gefragt, was für einen besonderen Ort die Gruppe im leerstehenden Paketpostamt Altona nun errichtet hat.
Das ist ein Erholungsinstitut, was Signa da errichtet hat. Das heißt, es gibt da eine Gemeinschaft, die sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, denjenigen, die es interessiert und denjenigen, die dann kommen, die aus der Erschöpfung, der Verstimmung und der Unruhe ein wenig herauszuhelfen und zur Ruhe zu finden.
Das klingt ja relativ gemütlich. Also das klingt ja so, als wäre das eine sehr entspannte Angelegenheit dafür, das Publikum. Da sollen ja auch Traumata aufgearbeitet werden. Eben, Sie haben schon gesagt, dieser Erschöpfungszustand. Was für Themen werden denn da angesprochen? Hat das vielleicht auch was mit dem Stress der Pandemie zu tun?
Ja, die Frage von Krankheit und Gesundheit ist ja eine, die jetzt so ziemlich zentral geworden ist, unter anderem durch die Pandemie. Die Frage, wie wir zu einem Stillstand vielleicht auch mal verurteilt wurden, nicht arbeiten konnten und da auf einmal auf uns zurückgeworfen waren. All diese Themen schwingen natürlich mit. Auch natürlich die Frage, wie geht es dann halt weiter mit sozusagen unserer Gattung, hat damit auch zu tun, eben die große Unruhe und das Zerstörungswerk, was wir zurzeit anrichten als Menschen, um es jetzt mal ganz allgemein zu formulieren.
Das heißt, das Publikum muss sich wahrscheinlich auch mit den eigenen Unruhezuständen dann aktiv auseinandersetzen. Sie haben ja schon öfter so therapeutische Situationen oder Gesprächssituationen gebaut in diesen Signa-Aufführungen. Ist das auch diesmal so, dass da also diejenigen Besucherinnen und Besucher, die in dieses Sanatorium kommen, da auch wirklich befragt werden zu ihren eigenen Unruhezuständen?
Ja, es ist ja immer so, wir halten das natürlich auch offen. Das ist ja eben das Schöne an dieser immersiven Form, dass es auch zu einem großen Teil auch vom Publikum bestimmt wird, worum es geht. Natürlich leiten wir das und steuern das und haben uns Sachen überlegt. Aber was die Themen der Leute sind, das bringen die Leute ja auch selber mit. Aber es geht natürlich um diese Frage, wie können wir leben? Können wir überhaupt noch leben, so wie wir das zurzeit tun, als Menschheit, wie gesagt, um es jetzt mal ganz hoch zu hängen.
Ja, Sie haben es schon gesagt, das Entscheidende in diesen Aufführungen ist im Grunde genommen das Publikum. Es gibt ja auch sehr viele Fans, die immer unbedingt dabei sein wollen, die das schon kennen, die sich da sehr drauf freuen. Wie probt man das eigentlich? Wie probt man Begegnungen mit Menschen, von denen man ja erstmal noch gar nichts weiß, aber mit denen man ja doch irgendwas sehr Konkretes dann anstellen muss?
Das machen wir so, dass wir erstmal natürlich ein Gesamtkonzept haben und dieses Setting und dann erarbeiten wir unsere einzelnen Rollen miteinander. Also das Kreieren des Ganzen ist auch im Probeprozess inbegriffen, dass wir halt sehen, wie verhalten wir uns zueinander, was haben wir da für Ideen, was haben wir da für Vorgeschichten mit unseren Rollen. Das wird viel in diesem gemeinsamen Probenprozess gemacht. Und dann besuchen wir uns gegenseitig als Publikum, dass wir intern einen Teil der Kollegen und Kolleginnen dann Publikum spielt, bevor es dann natürlich irgendwann auch externes Publikum gibt, mit dem wir dann auch proben.
Bei Signa-Aufführungen gibt es einen engen Kontakt zum Publikum, seelisch, körperlich auch. Wie erleben Sie dabei als Performer das Publikum? Es gibt ja durchaus einige Besucher, die da sofort einsteigen und eigentlich selbst zu Performern werden. Andere, die ja wahrscheinlich eher zurückhaltend reagieren. Was beobachten Sie da? Was passiert da in so einer Signa-Aufführung aus Ihrer Perspektive heraus?
Das Spannende ist, dass das genau so unterschiedlich ist, wie die Leute reagieren, wie die Leute eben auch sind. Das stimmt, es gibt Leute, die sozusagen dann, das sind aber die wenigsten, die eigentlich dann selber sich eine Rolle überstülpen und sozusagen dann auch performen, das ist ja auch in Ordnung. Aber wie zurückhaltend, wie exaltiert oder wie man sich so verhält, jeder Charakter ist da ja unterschiedlich und das ist eben auch das Schöne, sich da drauf einlassen zu müssen, wie die Leute sind, was die Leute brauchen, um eine Kommunikation herzustellen, wie man die einladen kann und locken kann, dazu jetzt auch agieren zu können, eben in diesem fiktionalen Raum. Also der Raum ist ja erstmal von uns gemacht worden, wobei dann natürlich auch die Frage ist, wie viel ansonsten ist auch fiktional. Also wenn ich in ein Corona-Impfzentrum gehe zum Beispiel, ich fand das eigentlich auch sehr performativ und sehr immersiv, wie ich da durchgeschleust wurde. Das fand ich ganz interessant. Ich war in so einem ganz großen Zentrum in Bonn. Und auch da könnte man sagen, ist ja auch eine Fiktion.
Wenn Sie auf Ihre Performances bei Signa zurückschauen, gibt es da Momente, an die Sie sich erinnern, die für Sie selbst besonders extrem, vielleicht auch besonders überraschend waren, wo Sie vielleicht auch gemerkt haben, das macht jetzt selber was mit mir, dass ich mit diesem Teil des Publikums, mit diesen Menschen zusammen interagiere, auf die ich eben auch selber nicht vorbereitet war. Das sind ja zum Teil doch sehr extreme Situationen, die bei Signa-Aufführungen geschaffen werden, also wo Menschen schon auch in sehr tiefe psychologische Probleme hineinsteigen, wo sie mit krassen Dingen konfrontiert werden. Und gab es da was, was Sie persönlich auch besonders berührt hat?
Ja, die gibt es immer wieder, diese Momente. Ich sehe das als Geschenke. Die kann man gar nicht herbeizwingen. Aber manchmal sind die da und das sind eigentlich immer ganz unspektakuläre Gespräche. Also das ist ja, oft haben die Leute so den Eindruck, wenn sie davon dann hören und sowas von Signa und so, dass es dann immer ganz wild zugeht. Und
geht's ja wohl auch manchmal, denke ich.
Tut es auch manchmal, ja. Aber diese entscheidenden Augenblicke für mich jedenfalls ist das, wenn ich mit dem Publikum in eine tiefe Situation komme, Gesprächssituation, die ich sonst nicht kenne, wo ich auch Dinge erzähle und letztlich ja von mir preisgebe, denn man fühlt die Rolle ja mit seinem eigenen Leben, ein anderes Leben hat man ja nicht. Und auch wenn man dann Hamlet oder Richard III. Oder wen auch immer man dann spielt. Und so ist das dann da auch. Und dass durch die Rolle zwei Seiten geschützt werden, nämlich das Publikum und ich auch, und man sich aufmachen kann in einem 1:1-Gespräch. Ich erinnere mich da an eine Situation zum Beispiel. Da ging es um die erste Erinnerung im Leben, die man so hatte. Und das wäre für mich jetzt nicht möglich gewesen, das so schnell, weil die Frage da relativ schnell aufkam, da jetzt irgendwas zu erfinden. Also habe ich meine eigene Erinnerung genommen und dadurch hat sich so ein wunderbares Gespräch entwickelt und so eine Verbindung, die ich da empfunden habe, zu diesem Menschen, den ich vorher nie gesehen habe und nachher nie wieder sehen werde, wie ich das in meinem sonstigen Leben überhaupt nicht erlebe. Und das ist beglückend und wunderschön.
Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, weil die Aufführungen ja doch oft über viele Stunden andauern und eine ganz besondere Situation auch schaffen, die sozusagen völlig losgelöst ist von der Außenwelt, auch losgelöst ist von so einer typischen Theateraufführungssituation. Wie löst man sich davon? Ist es nicht wirklich etwas, was stark bei einem bleibt, überhaupt diese Welt, in der man sich dann da aufhält?
Natürlich sind die Aufführungen länger, natürlich sind die auch die Aufgaben vielfältiger, die man da hat. Man muss ja auch darauf aufpassen, dass da niemand auf die Nase fällt und sonst was. Also alles Sachen, die man auf der Bühne ja nicht hat. Da hat man die Kolleginnen, die auf die Nase fallen können und die wissen dann, was sie tun. Das Publikum hat das Recht, das nicht wissen zu müssen. Das ist natürlich sehr, sehr anstrengend, aber wie gesagt auch sehr, sehr beglückend. Und dieses sich Lösen davon, aber es ist dann schon so ein bisschen, wenn man dann so nach Hause fährt und dann ja wirklich eine Welt stürben, also die man da, die wir dann monatelang aufgebaut haben, bis in die kleinsten Verästelungen eben mit Leben gefüllt haben, unserem eigenen und auch dieses Interagieren. Wie gesagt, immer die Frage, wie viel davon ist Fiktion und wie viel ist es real? Wir machen das ja, wir sitzen dann ja zusammen mit Leuten, wir machen ja irgendwelche Aktionen und diese Welt stirbt dann. die ist dann vollkommen weg. Und das ist dann schon auch traurig.
Glauben Sie denn, dass es für das Publikum einen ähnlichen Effekt hat oder wünschen Sie sich das, dass das Publikum auch so sehr in diese Welt eintritt, dass es am Ende traurig ist, sie wieder verlassen zu müssen?
Das hoffe ich natürlich. Da arbeiten wir drauf hin. Selbstverständlich, denn die Leute sollen ja berührt werden. Und ich hatte das Glück, das sehe ich wirklich als großes Glück, dass ich zunächst ja mal mit Signa in Berührung gekommen bin als Publikum. Und da habe ich das ja selber erleben können, wie sehr mich das auch eben reingezogen hat. Hadesfraktur hieß es. Da sind mir einige Sachen klar geworden. Und das ist ja auch das Schöne, was mir da klar geworden ist. Und das, was vielleicht beabsichtigt wurde von Signa, was ja erstmal nicht so ist. Also es ist ja nicht so eine Botschaft, die wir haben. Liebe Leute, ihr müsst jetzt aber die Umwelt besser schützen oder sowas. Also so auf der Ebene ist das ja nicht, was wir machen. Also das hat mein Weltbild schon geändert, muss ich sagen. Ich habe da wochenlang von nichts anderem geredet. Bin meinen Freundinnen und Freundinnen ganz schön auf den Zwirn gegangen, weil die nicht drin waren. Und das können wir erreichen, wenn es uns gelingt.
Sagt Andreas Schneiders. Er ist seit 10 Jahren Spieler beim Performance-Kollektiv Signa. Die Ruhe, eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Hamburg, hat dann Premiere nächste Woche Freitag im Paket Postamt Altona. Die ersten Eindrücke hören Sie dann wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Immer wieder zieht sich der klassische Zirkus große Kritik zu, etwa wegen der Tierdressuren. Der zeitgenössische Zirkus geht da ganz bewusst andere Wege. Die Lösung könnte eine Annäherung an eine andere Kunstform sein, ans Theater. Noch bis morgen findet derzeit das bundesweite Festival Zeit für Zirkus statt. Und welche neuen interdisziplinären Formen dort ausprobiert werden, hat sich Tom Mustrow für uns mal genauer angeschaut.
Die Fête de la Musique kennt man. Jetzt kommt, ebenfalls mit Ursprüngen in Frankreich, La Nuit du Cirque. Die Nacht des Zirkus dauert sogar 3 Nächte, von Freitag bis Sonntag. Sie umfasst 220 Events in 15 Ländern. In Deutschland wird sie als Festival unter dem Namen Zeit für Zirkus veranstaltet. Alice Greenhill, selbstgelernte Artistin, organisiert es.
Also das Festival findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Und die Idee ist, eine bundesweite Plattform zu schaffen.
19 Spielstätten in 13 Städten beteiligen sich. Unter anderem La Strada in Bremen, das Loft in Leipzig, der Open Space Bochum und das Berliner Chamäleon. Hier ist das australische Circa Ensemble zu Gast. In Humans 2.0 türmen sich 11 Performer zu menschlichen Pyramiden. Sie werfen sich in die Luft, mal fangen sie sich auf, mal verpassen sie sich absichtlich. Es ist eine imposante Bild- und Bewegungsshow über menschliches Gruppenverhalten. Der neue Zirkus ist ein junges und interdisziplinäres Genre.
Ganz viele Tanzelemente fließen ein, es fließt auch mal Sprechtheater ein, es fließt Musik ein, verschiedene Zirkusdisziplinen.
Erklärt Leonie Grützmacher. Sie ist Co-Organisatorin von Zeit für Zirkus. Für sie zeichnet sich der neue Zirkus durch zusammenhängende Erzählungen und eine Abkehr vom Nummernprogramm des klassischen Zirkus aus.
Es geht nicht immer unbedingt darum, jetzt zum Beispiel bei Jonglage möglichst viele Objekte in die Luft zu halten und so eine Dramaturgie zu haben, dass es immer mehr Objekte werden während einer Nummer.
Dem neuen Zirkus wohnt also eine Kritik am endlosen Wachstum inne. Historisch gesehen ist er ein Kind der 68er in Paris, erzählt die gebürtige Französin Alice Greenhill.
Als neuer Zirkus in den 70er Jahren in Frankreich entstanden ist, das war parallel zu der Bewegung von Mai 68. Also im neuen Zirkus oder im zeitgenössischen Zirkus geht es nicht um immer mehr und immer höher.
In Frankreich hat sich die Kunstform durchgesetzt, mit Förderprogrammen, Spielstätten und Ausbildungseinrichtungen. Hierzulande soll Zeit für Zirkus eine ähnliche Entwicklung befördern. Langjähriger Entwicklungshelfer ist der Kinder- und Jugendzirkus Schatzinsel. Seit 1994 gibt es ihn, damals noch unter dem Namen Kabuwazi. Aktuell trainieren auf einem idyllisch gelegenen Gelände unweit der Spree im Berliner Bezirk Kreuzberg jede Woche 150 Kinder und Jugendliche. 15 verschiedene AGs gibt es, Jonglage und Luftartistik, eine Zaubergruppe, Akrobatik, Einradfahren.
Und lande gleich.
Vier Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren üben gerade am Vertikaltuch. Sie klettern in die Höhe und schlingen sich dabei im Textil fest. Hoch über dem Kopf der Trainerin vollführen sie Rollen und andere Kunstfiguren. Sie bereiten ein neues Stück vor.
Es geht halt um eine Professorin und Spinnen, weil es soll halt einen Albtraum darstellen. Und die Professorin hypnotisiert die Spinnen und dann sind sie irgendwie aus der Hypnose raus und wollen dann halt, dass der Professorin heimzahlt.
Erzählt Alma. Sie spielt die Professorin. Das Stück soll im Dezember fertig sein. Bei Zeit für Zirkus zeigt die Schatzinsel die Show Verwundbar. In die Show sind eigene Erfahrungen der Jugendlichen über Verletzungen und Verletzbarkeiten eingeflossen. Wegen der Verbindung von Erzählungen und artistischen Elementen ist der Kinder- und Jugendzirkus ganz automatisch ein Vorreiter des neuen Zirkus. In jüngster Zeit öffnet sich auch die einzige staatliche Artistenschule in Deutschland im neuen Zirkus. Jens Becker, Artistiklehrer an der Berliner Artistenschule.
Also ich denke, dass wir auf dem Weg sind hier an der Schule in Richtung zeitgenössischer Zirkus. Wir versuchen da auch die Bewertungskriterien jetzt umzuschreiben, um eben auch die relevanten Ausbildungsbereiche für den zeitgenössischen Zirkus in die richtige Richtung zu schieben.
Ein Teil der relevanten Ausbildungsbereiche gibt es längst an der Schule. Sie bildet auch Tänzerinnen und Tänzer aus. Neuester Entwicklungsschritt ist die Nuit du Cirque. Es soll sie jedes Jahr im November geben, immer 3 Tage und Nächte lang, wünscht sich Anke Politz vom Berliner Chamäleon.
Der November ist so grau, der braucht ganz viele bunte Zirkusfarben.
Ja, bunte Farben für unseren Corona-November, die können wir tatsächlich gut gebrauchen. Tom Mustruf über das Festival Zeit für Zirkus, das noch bis morgen Veranstaltungen bietet. Mehr dazu unter zeitfuerzirkus.de. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Markus Schäfer von der Performancegruppe Markus und Markus für uns. Ein Kollektiv, das ähnlich wie Signa ganz besondere Konfrontationen mit ganz realen Menschen auf die Bühne bringt. Einen ganz besonderen Moment hat Markus Schäfer dann auch bei einer eigenen Produktion erlebt.
Meine geniale Stelle ist eine Situation aus einem Stück, das wir mal gemacht haben, Ibsen Peer Gynt. Peer Gynt, der ja in fantastischen Welten unterwegs ist, war demenzkrank und wir haben mit unserem Protagonisten, also Herbert hieß der, gearbeitet und wir haben überlegt, wie das überhaupt gehen soll und deswegen haben wir jeden Tag, wenn wir zu ihm gekommen sind, um mit ihm zu arbeiten und Videos zu drehen, so haben wir jeden Tag sind wir hingegangen, haben gesagt, dass wir zusammen an diesem Theaterstück arbeiten und ob er Lust darauf hat und Tag für Tag für Tag und er hat sich das immer interessiert angehört und hat dann gesagt, oh ja, Theater, da habe ich Lust drauf. Und dann, nachdem wir das sehr oft gemacht hatten, sind wir eines Tages dahin gekommen und haben gesagt, wir sind eine Theatergruppe, wollen mit dir Theater machen. Und da hat er uns einfach nur angeguckt und hat gesagt, wie, schon wieder? Und das war so ein Moment, wo wir uns die Frage gestellt haben, wer spielt hier eigentlich mit wem? Und es plötzlich so eine ganz unsichere Situation war, was er eigentlich weiß und wer wen in welche Welt mitnimmt. Und das war für mich ein genialer Moment.
Markus Schäfer von der Performancegruppe Markus und Markus, deren aktuelle Produktion Die Brieffreundschaft können Sie heute Abend in den Berliner Sophiensälen sehen. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Nächste Woche geht es weiter mit den Perspektiven fürs Theater in einem Winter, wo auch auf diese Kunstform wohl neue Einschränkungen zukommen können. Wir bleiben dran. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.